spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich den erfolgreichsten Autor Deutschlands zu Gast, Sebastian Fitzek. Mit 14 Millionen verkauften Büchern in 36 verschiedenen Sprachen und 1 Million verkauften Hörbüchern. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, Rebecca.
Dein neuer Roman Playlist ist ja heute erschienen. Mhm. Und da hast du dir ein sehr cooles Konzept überlegt, wie ich finde. Es gibt nämlich nicht nur einen Roman, sondern auch eine dazu passende Musik-CD und einen Vermisstenfall, den man mit Hilfe von beidem dann aufdecken kann. Magst du uns einmal erzählen, was es damit genau auf sich hat und worum es thematisch bei Playlist geht?
Im Playlist verschwindet ein 15-jähriges Mädchen, ist Feline, und die hat offensichtlich dort, wo sie ist, in Gefangenschaft, es geschafft, eine Playlist zu verändern, die sie früher mal gehört hat, und jetzt hat sie die auf 15 Songs eingedampft, und es sind 15 Songs, mit denen sie höchstwahrscheinlich Hinweise auf ihren Verbleib gibt, wo sie zu finden ist und wie sie gerettet werden kann. Also diese 15 Songs, die bilden ein Rätsel. Und du hast es angesprochen, die Geschichte um dieses vermisste Mädchen, die ist Fiktion. Die Songs sind aber real getextet und komponiert von 15 der bekanntesten nationalen und internationalen Stars der Musikszene.
Ich finde, das ist eine super kreative Idee und toll, dass Musik und Lesen da irgendwie miteinander verbunden wird. Wie bist du denn darauf gekommen, das so zu machen?
Ich habe ja schon immer probiert, Musik und Buch miteinander verschmelzen zu lassen, weil ich wollte ja mal Musiker werden, das hat nicht geklappt. Dann habe ich meine nächste Leidenschaft entdeckt, das Schreiben und Geschichten erzählen. Und dann bin ich mit einem befreundeten Musikproduzenten, dem Stefan Moritz, ins Gespräch gekommen. Das ist schon einige Zeit her. Und eigentlich habe ich gedacht, ob man nicht mal eine Kurzgeschichte von mir zu einem Song umwandeln kann. Also dort die Geschichte so einzudampfen, dass sie erzählt wird in den Strophen und im Refrain singt jemand, der singen kann. Also nicht ich, demzufolge. Und er sagte, okay, das ist ein bisschen aufwendig und das ist eigentlich nur so ein Gimmick für einen einzelnen Song. Ob ich nicht mehrere Kurzgeschichten hätte, die man auf diese Art und Weise zu einem Album zusammenfügen könnte. Und nun habe ich, es ist so ein Irrglaube, dass man so eine Kurzgeschichte schnell aus der Hand schüttelt und einen Roman sehr viel länger braucht. Klar, zum Schreiben länger, aber die Idee, 15 Ideen für eine Kurzgeschichte zu haben, das hat man nicht ad hoc. Da habe ich halt scherzhaft gesagt, na, dann könnte ich gleich einen ganzen Roman schreiben. Und in der Sekunde, wirklich während ich es ausgesprochen habe, war die Idee da, zu sagen, ach man, wie könnten denn 15 Songs in einem Roman eine Rolle spielen? Oder 12 Songs waren es ehrlich gesagt damals nur, ja. Und bin dann auf die Idee gekommen, ja, das ist mit diesen Songs morst jemand, der verschleppt wurde, um Hilfe. Und dann war ich bei diesem Playlist-Gedanken und Stefan sagte gleich, komm, lass uns da aber keine 15 bekannten Songs nehmen, sondern lass uns doch mal Künstlerinnen und Künstler rantreten, ob die extra für dieses Buch einen Song dazu beisteuern können. Und so ist es tatsächlich am Ende gekommen, dass jetzt die fiktive Geschichte um Felines Verschwinden mit 15 realen Songs untermauert ist, die von Stars wie Ray Garvey oder Kool Savas, Silbermond, Tom Walker und vielen, vielen mehr, Namika beispielsweise zu erwähnen, jetzt tatsächlich unterstützt und komponiert worden sind.
Ich finde es eine ganz, ganz tolle Idee. Und du hast jetzt gerade schon mal ein paar Künstler angesprochen. Hast du dir die Künstler denn gezielt ausgesucht, weil du gesagt hast, die finde ich gut, die möchte ich dabei haben? Oder wie wurde entschieden, bei welchem Künstler angefragt wird?
Es gab einige Künstler, die habe ich tatsächlich selber persönlich kennengelernt, und zwar in Talkshows. Also ich saß bei Kristall beispielsweise mit Ray Garvey auf der Couch und wir sind backstage auf dieses Projekt zu sprechen gekommen und er sagt, oh Mensch, da möchte ich so gerne dabei sein. Das fand ich übrigens so toll, die Reaktion. Ne? Also wir haben am Ende mehr Künstlerinnen und Künstler gehabt, die dabei sein wollten, als wir überhaupt machen konnten. Weil natürlich diese 15 Songs sind ein Rätsel. Jeder Leserin, jeder Leser könnte mithilfe der Songs, die es im Stream gibt, die es als Musikvideo gibt, die es auf Vinyl gibt, die es aber auch auf CD gibt. Man kann die beim Hören, könnte man theoretisch das Rätsel um Feline entschlüsseln. Aber wir konnten ja nicht 30 Songs am Ende des Tages nehmen oder sowas, sondern 15 sind schon mehr als ursprünglich gedacht, weil wir einfach so tolle Künstlerinnen und Künstler gehabt haben, die dabei sein wollten. Johannes Oerding beispielsweise habe ich backstage getroffen bei einer Talkshow. Joris, der dabei ist. Und zu anderen hatte ich schon losen Kontakt. Silbermond beispielsweise, die haben mal ein Fanmagazin rausgegeben. Und ich glaube, es war der Schlagzeuger der Band, ich weiß nicht ganz genau, der hat immer Buchbesprechungen in diesem Fanmagazin gegeben und da hat er mal Amok-Spiel besprochen und fand das ganz toll und hat es empfohlen. Insofern bestanden da schon einige Kontakte, aber man muss einfach sagen, wir haben eine Kooperation mit Sony Music, die haben ganz tolle Künstler und Künstler angesprochen und dann hat beispielsweise jemand wie Cool Savage oder Marianne oder sowas haben gesagt, ja, ah Mensch, da sind wir ganz gerne dabei und entwickeln ein Rap-Stück dazu.
Ist ja auch schön, dass es so unterschiedliche Songs dann sind, dass Rap dabei ist, Pop dabei ist und alles Mögliche. Und am Ende deines Romans, das fand ich ganz lustig, ehrlich gesagt, hast du ja passend zur Playlist deine Danksagung als Songtext formuliert. Vorher hast du erklärt, dass sich das viele deiner Leser gewünscht haben, dass am Ende von so einem düsteren Thriller noch so ein bisschen Humor kommt, damit man besser wieder in den Alltag findet.
Ja.
Das kann ich sehr gut nachempfinden persönlich.
Okay.
Wie geht es dir denn damit, dich selber immer wieder so intensiv mit düsteren Themen zu befassen? Brauchst du da auch so eine Art Ausgleich im Alltag?
Also Ausgleich braucht man immer. Ja, das ist so wie wenn man gerne Pizza isst. Wenn man dann anfängt, jeden Tag Pizza zu essen, dann hat man höchstwahrscheinlich ein psychologisches Problem und irgendwann auch natürlich ein Gewichtsproblem dadurch. Also man braucht die Abwechslung und ich mittlerweile ist ja nicht nur so, dass ich nicht nur gruselige oder spannende Romane lese, sondern ich schreibe ja auch mittlerweile nicht nur Thriller und wage hin und wieder mal einen Abstecher in ein anderes Genre, wobei ich zu 99% dem Thriller-Genre treu bleibe. Und für mich ist das eine Art Ventil. Ich glaube, der Mensch hat zwei Möglichkeiten. Die Standardmöglichkeit ist, wenn er mit einem grausamen Thema, mit einem grausamen Ereignis in der Welt konfrontiert wird, und leider sind die Schlagzeilen häufig voll davon, dass wir verdrängen. Ja, wir müssen einfach verdrängen. Jetzt die grausamen Bilder beispielsweise, wo verzweifelte Menschen ihre Babys über den Zaun am Kabuler Flughafen rübergegeben haben, in der Hoffnung, dass sich die Soldaten besser um das Baby als die leiblichen Eltern kümmern in Afghanistan. Die sind jetzt schon wieder vergessen. Also da denkt jetzt eigentlich wahrscheinlich kaum einer noch an diese Bilder, an diese Schicksale. Für jemanden wie mich, der stellt sich unweigerlich die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man als Elternteil in eine Situation kommt, in der man sein eigenes Kind weggeben muss in fremde Hände. Was ist das für ein Gefühl? Womit lebt man dann weiter? Und wie lebt dieses Kind eventuell Jahre später in der Gewissheit, dass die Eltern es irgendwie jetzt nicht ausgesetzt haben? Da gibt es übrigens einen Thriller, der ist schon etwas älter, der heißt Ausgesetzt. Wie lebt man in der Gewissheit, dass die Eltern vielleicht sterben mussten? Und das ist etwas für mich, wenn ich dann anfange, diese Geschichte fiktional aufzuarbeiten, ist das für mich eine, ich muss mich damit beschäftigen, weil sonst hören die Gedanken in meinem Kopf gar nicht auf zu kreisen. Und ich kann sie sortieren, ich kann sie ordnen. Ich habe einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber der Realität. Ich kann solche Geschichten dann zu einem guten Ende führen. Ich kann dann Vater und Mutter noch am Kabuler Flughafen beispielsweise in der Fiktion zusammenbringen. Soll in der Realität übrigens auch passiert sein, dass dieses eine Bild, was um die Welt ging, dass dann die Eltern wieder zum Kind geführt haben. Aber oftmals habe ich die Möglichkeit, die Realität durch ein Happy End oder zumindest so ein teilweise Happy End abzumildern. Denn in der Realität ganz häufig werden Vermisstenfälle beispielsweise gar nicht gelöst. Da gibt es ja leider einen vermissten Fall, der sogar deinen Namen trägt, der Fall Rebecca, der nach wie vor offen ist.
Ja, das heißt, das wird ja in der Traumatherapie genauso gemacht. Man stellt sich das Ganze mit einem guten Ende vor, damit man das besser überwinden kann. Mhm. Finde ich sehr interessant. Das heißt, du holst dir die Inspiration auch für deine Romane aus den Nachrichten größtenteils, das heißt aus realen Geschichten.
Nicht unbedingt aus den Nachrichten, sondern aus realen Geschichten, die tatsächlich, manchmal werde ich gefragt, inwiefern ich eine Recherche mache, mit Serientätern rede und sowas. Und ich sage, interessieren die mich nicht so. Mich interessieren die Opfer, die stehen bei mir im Mittelpunkt. Deswegen hat der Weiße Ring mich auch mal angefragt, ob ich deren Botschafter sein kann, was ich sehr gerne bin. Und gleichzeitig ist es eben so, dass man in seinem Umfeld sehr, sehr viel eher ein Opfer als einen Täter findet. Einerseits zum Glück, einerseits natürlich ist das ein dramatisches Ergebnis, wenn man merkt, wie viele Menschen Opfer von Gewalttaten wurden. Das ist erschreckend. Und wenn man mit denen, ich interessiere mich für Menschen, ich interessiere mich für ihre Geschichten, wenn man mit denen etwas näher ins Gespräch kommt, die sich einem öffnen, dann bekommt man auch so vieles mit, was nicht in den Nachrichten ist, was einen aber trotzdem bewegt, sodass ich sagen muss, Nachrichten ist zu kurz gegriffen. Ich kriege meine Inspiration leider aus der Realität.
Aus Gesprächen mit Menschen und so weiter.
Genau.
Nun denkt man ja beim Namen Sebastian Fitzek erstmal an gute und sehr erfolgreiche Bücher. Aber kein Anfang ist natürlich leicht. Dein erster Roman, Die Therapie, erschien ja 2006. Aber erst nach 13 Absagen von Verlagen und dreimaligem Umschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwann selber so ein bisschen entmutigt wird und so weiter. Hast du selber an dir gezweifelt irgendwann? Oder hast du immer gewusst, dass du Talent hast?
Also Zweifel ist, glaube ich, auch die Basis für kreativen Erfolg. Ich glaube, ein Sportler, gerade ein Spitzensportler, auch im Rennfahrbereich oder beim Boxen, sollte nicht so viel zweifeln. Auch jemand, der einen Elfmeter schießt, der sollte nicht anfangen zu gröbeln, bevor er losrennt. Aber wenn man tatsächlich sich so wie wir Zeit lassen kann am Schreibtisch, Sätze überarbeiten, nicht auf den Punkt eine gewisse Leistung abrufen muss, dann sollte man immer, immer und immer wieder in Frage stellen, ob das, was man macht, wirklich gut ist. Und man sollte auch unsicher sein und es nicht für gegeben halten. Man sollte vor allen Dingen, gut ist übrigens relativ gut, heißt nur, dass man mit sich selbst einverstanden ist. Man ist am Anfang, gerade als Debütant, da ist man ja noch auf keinen einzigen Leser, keine einzige Leserin jemals gestoßen. Man hat sich einfach aus einem völlig irrsinnigen Impuls heraus an den Schreibtisch gesetzt und hat gedacht, ja okay, ich verbringe jetzt jede Freizeit damit, etwas zu schreiben, ohne zu wissen, ob irgendjemand außerhalb derer, die ich zwinge, das zu lesen, also sprich Eltern, Verwandte, Freunde, ob sich sonst noch irgendjemand dafür interessiert. Und das ist tatsächlich so die Voraussetzung, dass man es als Leidenschaft betreibt und diesem inneren Impuls folgt.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, gut ist immer das, was man selber dann draus sieht. Du bist aber ja natürlich jetzt erfolgreich, das kann man ja gut so sagen. Mhm. Nimmt dir das denn so ein bisschen Druck, weil du weißt, okay, ich kann das, meine Romane kommen gut an, oder setzt einen das vielleicht beim Schreiben eher unter Druck, dass man Angst hat, man muss jetzt den Erwartungen gerecht werden oder möchte es vielleicht auch?
Ja, weder noch, weil auf der einen Seite hat man Erfolg ja nicht abonniert und gepachtet, und es ist, ich kenne keine Person auf der Welt, die ausschließlich erfolgreich war oder die auch nicht vor dem Erfolg viele, viele Niederlagen einzustecken hatte. Ich kenne aber auch keinen, der das Rezept hat, immer erfolgreich zu sein. Am Ende ist es ein Erkenntnisprozess, am Ende ist es auch ein Try and Error. Und da mache ich mir halt immer klar, dass meine Lebenszeit relativ endlich ist und dass ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit habe. So ein Buch braucht ja, also wenn es absolut schnell geht, hat man vielleicht mal im halben Jahr eins, aber meistens ist es ein Jahr. Da muss man sich schon sehr wohl überlegen, wie man ein ganzes Lebensjahr, wofür, für welche Idee man das benutzt. Da kann der Gradmesser nicht sein, wie oft es sich verkauft, weil das weiß keiner. Ich weiß, wenn ich heute anfange zu schreiben, wird es vielleicht in anderthalb Jahren veröffentlicht. Was weiß ich denn, wie der Zeitgeist in anderthalb Jahren ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit Heimweg habe ich ein Buch geschrieben, was aktuell wohl mein erfolgreichstes war und gewesen ist. Es geht um häusliche Gewalt, angefangen zu schreiben. Da war von Corona hat noch überhaupt gar keiner was gewusst, außer jetzt die Virologen, die schon an diesen Viren geforscht haben. Aber dass das mal unsere Welt so verändert und die Leute zwingt, zu Hause zu bleiben in einem Lockdown, das ist in den wildesten Utopien ist das nicht vorgekommen. Und als es rausgekommen ist, da wurde gerade der zweite Lockdown beschlossen, und ich war der erste Lockdown dabei, das war schon fertig, das Buch. Und alle haben gesagt, ja, jetzt hat der Fitzek, also einige haben gesagt, vielleicht, oh, das ist ja genau das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt, und eingesperrt sein, häusliche Gewalt, zu Hause, sich auf dem Heimweg machen und da nicht mehr wegkommen. Ich kann nur sagen, Das war nur Kalkül, ich wusste es nicht. Es war ein reiner Zufall. So wie Frank Schätzing, als er den Schwarm geschrieben hat, nicht wissen konnte, dass dann, als das Buch rauskommt, auf einmal wirklich einen Tsunami in Südostasien die Welt verwüstet. Und wenn man sich mit Kalkül vornimmt, ich schreibe das zu einem gewissen Zweck, für ein gewisses Publikum, für zu einem gewissen Zeitpunkt, dann muss man schon mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet sein. Ich mache das nicht. Ich gucke darauf, ist das ein Buch, was ich selber gerne lesen will. Das ist nach wie vor der einzige Gradmesser, den ich habe. Und dann hoffe ich, dass ich nicht der Einzige bin. Ich weiß aber auch, irgendwann wird der Tag kommen, wo ich mich halt total geirrt habe. Und keiner wollte das sonst lesen. Und dann sagen sie alle, nee, also gefällt mir nicht mehr oder gefällt mir nicht. Und dann kann ich aber wahrscheinlich besser damit leben, als wenn ich probiert hätte, mich zu verbiegen. Und dann alle sagen, ey, finde ich dolle. Und ich selber mir auch eingestehen müsste. Ja, stimmt, also ich wollte es ja selbst eigentlich gar nicht so schreiben. Ich habe es ja nur gemacht, weil andere das wollten. Und das ist nie der Zweck. Es kann nie der Zweck eines Lebens sein, anderen zu gefallen. Das klingt ein bisschen komisch, weil natürlich bin ich davon abhängig, dass mich andere lesen. Aber das ist trotzdem nicht mein Lebenszweck.
Aber ich finde es gut, wenn man es so umgesetzt bekommt, weil ich glaube, nur dann kann man auch wirklich mit Leidenschaft schreiben und ist halt irgendwie voll bei der Sache.
Ja.
Du hast ja jetzt schon ganz viele Autorenlesungen gehalten, auch an sehr ungewöhnlichen Orten, wie ich finde. Zum Beispiel in einer Trauerhalle, in einem Hospiz, einem Reformhaus, einer Flugzeughalle, bei Leuten zu Hause, in einer Zahnarztpraxis. Also die Liste ist ganz lang.
Ja.
Warum suchst du dir denn gern so ungewöhnliche Orte dafür aus?
Also hier muss man sagen, die Credits gehen eindeutig nicht an mich, die gehen an die Leserinnen und Leser. Die sind nämlich sehr, sehr kreativ gewesen. Fast alle Locations, die du aufgezählt hast, resultierten aus einer Schnapsidee. Also ich probiere gerne neue Sachen aus. Auch neue Sachen, die vielleicht unbedingt mich nicht so passen. So wie ich jetzt beispielsweise probiert habe, Musik und Buch verschmelzen zu lassen. So habe ich dann irgendwann mal, ich hatte einen Kommentar sehr, sehr oft gelesen in den sozialen Netzwerken, nämlich, warum bist du denn nie in unserer Gegend und hältst deine Lesung? Und dann habe ich geguckt, wie viele Buchhandlungen gibt es denn eigentlich? Und das waren um die 5.500. Und dann habe ich gesagt, selbst wenn ich 10 Jahre lang jeden Tag in einer anderen Buchhandlung lesen würde, ich hätte noch nicht jede Buchhandlung durch. Ich schaffe es nicht. Es geht einfach nicht. Da war die nächste Überlegung, aber wie viele Buchhandlungen würde ich denn schaffen? Oder wie viele Orte würde ich denn in einer Woche schaffen? Wenn ich beispielsweise anfange, um 12 Uhr mittags eine Lesung in Berlin zu haben, um 13.30 Uhr in Potsdam, ich fahre dann immer eine halbe Stunde, dann vielleicht mich sogar bis nach Halle oder Leipzig durchhangle und am Abend noch in Erfurt die Lesung habe. Wie viele kann ich denn, wenn ich einmal quer durch Deutschland fahre, wie viel kriege ich auf die Reihe? Und da haben wir gesagt, 50. 50 würden wir irgendwie schaffen. 50 Lesungen in einer Woche war das Ziel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme zu euch nach Hause. Und ihr könnt die Lesung gewinnen bei euch zu Hause auf dieser 50 Lesungen einer Woche Tour. Dann haben so viele mitgemacht und die gewonnen haben, haben gesagt, nee, zu Hause, ich will ein paar Freunde einladen, ist ein bisschen klein, ich denke mir was Besonderes aus. Und die Zahnärztin hat mich auf den Zahnarztstuhl gesetzt und ihre Patienten mussten zuhören. Und ich war in einer WG im Plattenbau und in einer Villa in Hamburg und ich war ich durfte von der Kanzel reden in der Kirche. Ich war in einer Trauerhalle, wo eine gearbeitet hat, die dort war. Ich in einer Rechtsanwaltskanzlei, 1000 verschiedene, in so einer Art, nicht Leuchtturm, sondern in einer alt ausgebohrten Windmühle habe ich gesessen. Und jeder hat sich irgendwas ganz Besonderes einfallen lassen auf diesen Weg. Ich war dann, die erste Lesung war eine der ersten in meiner Paintball-Halle im Freien. Und wir hatten an alles gedacht. Ja, also wir waren so zu dritt unterwegs, dass wir so eingetaktet waren im Team. Wir haben an alles gedacht. Nur an eine Sache nicht, dass ich bin gewohnt, viel zu reden, wie man merkt, aber ich bin es nicht gewohnt, 5 oder 6 Lesungen an einem Tag zu halten. Und vor allen Dingen, einige hatten halt natürlich eine schöne Location, aber hatten jetzt da nicht eine PA rangeräumt und mit Mikrofon, also halt unverstärkt moderiert. Das heißt, nach der vierten Lesung hatte ich schon eine raue Stimme und dachte, ach du Scheiße, 50 Lesungen mit der Stimme, das wird irgendwie schwer, so viel, ja. Und aber das habe ich dann einmal gepostet und dann habe ich überall Salbei-Tee und irgendwelche Ingwer-Pastillen vorgefunden. Und tatsächlich hat es dann am Ende geklappt. Wir haben sogar 51 Lesungen geschafft.
Oh wow, Wahnsinn. Ich stelle mir das aber auch für dich total interessant vor, immer woanders dann hinzukommen, andere Locations zu sehen, ist ja für dich auch was ganz, ganz Tolles.
Es war unglaublich und wir müssen es auch nochmal machen. Es war aber auch unglaublich anstrengend. Das war so ein bisschen völlig übernächtig, wie von so einer, das war zum Buch Noah übrigens damals, wie so einer Klassenfahrt irgendwie, weißt du, wo du die ganze Klassenfahrt eigentlich kaum geschlafen hast und dann am Ende noch aus dem Bus wieder in die Arme deiner Eltern taumelst, den du nicht erzählen darfst, dass es eigentlich etwas wüst zuging. und so ungefähr war das Feeling am Ende.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angekommen, und zwar bei meiner Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Mhm. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann deiner Meinung nach machen?
Also, wir würden uns aber ja viel unterhalten, denn das ist ja das A und O. Ich liebe interessante Menschen und möchte mehr von ihnen erfahren. Ich würde ja sehr viele Fragen stellen. Wahrscheinlich würden wir uns da auch bewegen. Ich bin jetzt nicht so der Wanderer. Wenn wir es in Berlin machen würden, würden wir höchstwahrscheinlich uns ein Auto setzen und ich würde dir Berlin von einer Seite zeigen, die nur wenige Leute kennen. Keine Sorge, das geht jetzt nicht an schaurige Orte, sondern ganz ehrlich gesagt, ich würde dir meine Lieblingsplätze zeigen, die mich übrigens auch inspirieren. Unter anderem Schwanwerder. Schwanwerder ist eine Insel, sie gilt als das reichste, also als das teuerste Pflaster Berlins, im Bezirk Wannsee-Zehlendorf. Eine ganz bewegende Geschichte, die sowohl morbide ist als auch sehr mondän. Also Gut und Böse trifft dort aufeinander und man spürt es, wenn man da ist. Und darüber würden wir uns wahrscheinlich unterhalten und uns da würden wir dann mal aussteigen. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir nur mit dem Auto fahren würden.
Klingt spannend, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Sehr gut. Ein Spukhaus würde ich dir noch zeigen. Ich will dir noch ein Spukhaus. Das ist im schönen Grunewald, steht eine Villa, die sieht aus wie ein Horrorhaus. Und die steht eingeklemmt zwischen einer total schönen Botschaft und einem, also wirklich ganz teuren Haus. Da steht auf einmal dieses Ding. Und meine Kinder wollen immer vorbeifahren, weil ich habe mir ein paar Geschichten über das Spukhaus erzählt, was da so ist. Und es sieht wirklich aus wie ein Horrorhaus.
Oh Gott, da denke ich schon, dass ich dann die Nacht nicht schlafen kann.
Wir gehen nicht rein.
Achso, wir gehen nicht rein. Ach so.
Wir gehen nicht rein. Wir sehen es nur von außen. Aber es ist eine Uhr und die ist die ist an einer ganz bestimmten Uhrzeit stehen geblieben. Ich habe da eine Geschichte drauf hängen, warum genau an dieser Uhrzeit und was da passiert ist. Meine Kinder haben Angst mittlerweile davor, aber sie wollen es trotzdem noch sehen.
Ja, von außen möchte ich es dann auch sehen. Da bin ich sehr gespannt und das machen wir. Und danke, dass du heute mein Gast warst.
Gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Tschüss.
Danke vielmals. Ciao, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.